Ja, heute Morgen geht es in unserem Seminar über das Denken um den Zusammenhang mit dem Frieden Gottes. Der Friede Gottes, wie wir noch sehen werden, steht in einem wunderbaren Zusammenhang mit dem Frieden Gottes. Und diesen Zusammenhang möchte ich jetzt ein bisschen beleuchten. Eine der herausragenden Eigenschaften unseres Gotteswortes ist die Tatsache, dass es allen Dingen die richtige Gewichtung und Prioritäten verleiht. Im Laufe unseres Glaubenslebens entdecken wir viele wichtige, entscheidende Dinge, die uns prägen und uns auch in unserem Verhalten natürlich bestimmen. Und je nachdem, auf was wir unseren Fokus gerichtet haben, wird uns das eine oder auch das andere stark dominieren. Es ist ja interessant, dass wir in unserem Gotteswort zum Teil Aussagen haben, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Und unser Gotteswort macht das deshalb, um uns in unterschiedliche Positionen zu versetzen, damit wir unterschiedliche Blickwinkel bekommen für eine Sache. Ich zitiere immer ein Paradebeispiel sehr gerne. Das ist das Beispiel aus den Sprüchen, ich glaube 24, wo es heißt, antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit, auf dass du ihm nicht gleich werdest. Einen Vers später heißt es, antworte dem Toren nach seiner Narrheit, auf dass er sich in seinen Augen nicht weise dünkt. Klassischer Widerspruch. Man denkt, ja, also Moment mal, also Bibelkritiker sagen dann ganz einfach, ja, die Bibel, die widerspricht sich laufend. Ja, überall finden wir Widersprüche. Aber das ist das Interessante, dass der Geist Gottes uns verschiedene Blickwinkel eröffnet und wichtig ist, dass wir lernen, die entsprechenden Aussagen in den richtigen Kontext zu stellen. Wenn ich dem Toren ständig nach seiner Narrheit antworte und daran Freude habe, dann werde ich wie er. Und auf das muss ich achten, dass ich eben, oder darf darauf achten, dass ich nicht so werde wie er. Aber ich darf dabei auch mein Gegenüber nicht vergessen. Es geht ja auch darum, dass mein Gegenüber, der vielleicht eben ein Tor ist, dass derjenige zur Erkenntnis kommen kann, dass diesen Weg, den er eingeschlagen hat, eben eine Torheit ist. Mein schönstes Beispiel, das mir dazu in den Sinn kommt, ist ein Bruder, der war einmal bei einem Psychiater in einem Gespräch oder Psychologen und es ging da irgendwie um Ehebruch und der hat gesagt, ja, also Sie müssen einfach auch, Sie können durchaus auch mal einen Seitensprung machen. Das machen heute praktisch alle und das ist heute Standard. Und manchmal ist es ja auch so, dass so ein Seitensprung der Ehe wieder einen richtig neuen Kick gibt. Und dann hat der Bruder sehr schlagfertig gesagt, gut, morgen Abend komme ich zu Ihrer Frau und gehe mit ihr ins Bett. Das heißt, mit dieser Aussage, ja, hat er natürlich dem Toren nach seiner Narrheit geantwortet, damit er sich in seinen Augen nicht weise dünkt. Und ich kenne Dutzende, wenn nicht über 100 Beispiele in der Bibel, wo die Bibel von zwei Seiten etwas beleuchtet, damit wir eine Ahnung haben, was eigentlich die Sache des Geistes ist. Und wenn wir jung im Glauben sind, machen wir oft den Fehler, dass wir vor allem die Bibelstellen, vielleicht ist es auch kein Fehler, vielleicht ist es eine ganz natürliche Entwicklung, ja, lass es das mal offen, aber es ist oft so, dass wir die Bibelstellen für uns nehmen, die uns sehr wichtig sind und Bibelstellen, die uns vielleicht ein bisschen Mühe machen, die verdrängen wir gerne. Ja, also die schieben wir auf der Seite, haben übrigens auch die Jünger so gemacht. Die Jünger haben mindestens dreimal gehört, dass der Herr Jesus sterben muss, dass er nach dem dritten Tag auferweckt wird, aber als es dann soweit war, war das wie weg. Ja, die haben das immer verdrängt, die haben immer gedacht, wir haben den Messias kennengelernt und es ist so von den Schriften her ganz klar, der Messias richtet das Friedensreich auf, der befreit uns vom römischen Joch. Das war so fest in ihrer Theologie drin, dass man quasi diese Prophezeiungen Jesu, die hat man einfach verdrängt. Wir sind die größten Verdrängungskünstler, die es gibt. Und so lesen wir die Bibel manchmal einseitig. Ja? Und die anderen Aspekte, die blenden wir aus, weil sie uns überfordern, weil wir sie noch nicht theologisch richtig einordnen können. Aber wohl uns, wenn wir lernen, die ganze Bibel ernst zu nehmen. Wohl uns, wenn wir das lernen. Ja, weil im Laufe der Jahre immer mehr Aspekte dazukommen, die uns wichtig geworden sind, taucht immer mehr die Frage nach der richtigen Gewichtung auf. Nur mit der richtigen Gewichtung und Prioritätensetzung können wir in den einzelnen Situationen auch weisheitsvolle Entscheidungen fällen. Ich habe das gestern gesagt, die Weisheit befähigt uns, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, zu trennen. Sie befähigt uns, langfristige Auswirkungen einer Herzenshaltung oder einer Entscheidung zu erkennen. Langfristige, nicht kurzfristige. Und ich habe gestern gesagt, böse Menschen denken immer nur kurzfristig. Es geht nur um den momentanen Vorteil. Wir haben heute am Tisch haben wir darüber gesprochen, man hat so Tests gemacht mit Marshmallows mit kleinen Kindern und dann hat man diesen Kindern gesagt, wenn ihr 5 Minuten warten könnt, bevor ihr das nehmt, kriegt ihr ein zweites. Und dann hat man festgestellt, einige Kinder konnten nicht 5 Minuten warten und andere haben tatsächlich 5 Minuten gewartet und haben dann ein zweites bekommen. Und das Interessante war, das war eine Studie dann über mehrere Jahre, dass es ging darum, es war nicht mal unbedingt so, dass die Kinder, die gewartet haben, intelligenter waren, gar nicht. Aber diese Kinder, die gelernt haben zu warten oder langfristig zu denken, sind nachher in ihrem Leben viel besser klargekommen als die, die immer alles sofort haben müssen. Sehr interessant. Ja?
Das ist eine Frage der Erziehung.
Nicht nur. Also schon auch. Also ich denke, die Erziehung spielt schon auch eine Rolle, dass man lernt zu warten. Aber es hängt manchmal auch mit dem Wesen eines Menschen zusammen, der einfach nicht warten kann. Ja? Ich sage immer, ein Politiker, der jetzt wirklich die ganz langfristigen Ziele, wirklich langfristige Ziele für ein Volk kommunizieren würde, hätte in einer Demokratie keine Chance. Und nicht zuletzt war unser Herr Jesus so weise, dass er gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja. Mit diesem System komme ich mit meinen Gedanken hier, das funktioniert, dieses System hier funktioniert auf momentanen Genuss, funktioniert auf möglichst schnell eben Erlösung, auf möglichst schnell alles Gute genießen. Und mit diesem System kann ich hier auf dieser Erde kein Reich aufrichten. Er fängt natürlich im Einzelnen durch seinen Heiligen Geist in uns an und das Reich breitet sich dann nachher aus, bis Gott einmal sein wird, alles in allem. Aber für ihn war klar, hier in dieser Welt, wo wir aus Fleisch und Blut bestehen und Paulus sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, das ist nicht mein Reich. Und ich bin froh, wenn es gläubige Politiker gibt, ja. Wenn es Menschen gibt, die ihren Glauben auch in die Politik hineintragen, das finde ich gut. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ein Politiker ernsthaft das Gefühl hat, er könne durch seinen christlichen Einfluss in dieser Welt, diese Welt so verändern, dass es nachher richtig gut wird mit dieser Welt, dann muss ich diesen Politiker einfach nur als naiv bezeichnen. Ja? Also, wir haben gesehen, dass die einzelnen Situationen auch dass wir durch die richtige Gewichtung in den einzelnen Situationen auch weisheitsvolle Entscheidungen fällen können. Damit soll keinesfalls gesagt werden, dass dies die Führung des Heiligen Geistes ersetzen würde, aber der Heilige Geist führt uns auch oft gerade durch das Denken, das wir aus der Bibel erlernen dürfen. Wenn wir gelernt haben, mit dem Wort Gottes mitzudenken, ich habe ja das Wort Metanoia, das normalerweise mit Buße übersetzt wird, was man eigentlich wörtlich mit Mitdenken übersetzen müsste, das macht deutlich, dass wir lernen sollten, mit den Gedanken Gottes mitzudenken, mit dem Wort Gottes mitzudenken, und das führt auch dazu, dass wir dann eben weisheitsvolle Entscheidungen fällen können. Wie oft erinnert uns auch der Heilige Geist an das gehörte und gelesene Wort? Das Herz spielt ja eine ganz zentrale Rolle in Bezug auf unsere Gedanken, das durfte ich auch schon erwähnen. Das Herz soll mehr als alles andere bewahrt werden, wie wir aus Sprüche 4,23 sehen können, da hier die Motive entstehen, hier entstehen dann die Gedanken und daraus eben auch die Entscheidungen. Und Entscheidungen sind ja auch immer Weichenstellungen in unserem Leben, und je nachdem, was ich für eine Weichenstellung gemacht habe, in ganz zentralen Punkten, hat das unglaublich langfristige Auswirkungen. Also wenn ich mit jungen Männern rede, die vor der Partnerwahl stehen, dann kann ich ihnen sagen, ja, ihr lieben jungen Männer, ich weiß, uns Männer spricht es unglaublich an, wenn eine Frau äußerlich attraktiv ist, und das zieht uns an, das ist ganz normal, ja, das gehört einfach dazu. Aber bitte, wenn diese Frau nicht ein schönes Herz hat, ja, ein Herz, das sich von der Liebe Gottes prägen lassen will, das auch für andere da sein will, dann lass die Finger von dieser Frau. Ja, die kann dann noch so schön sein. Und wenn man dann hier eine Weichenstellung macht, ja, in diese Richtung, ja, die Frau, die ist so attraktiv und die muss ich jetzt unbedingt haben, sie ist zwar ein bisschen egoistisch und so, aber ich will sie haben, und dann entscheidet er sich für diese Frau und heiratet diese Frau, und dann hat er unter Umständen ein Leben lang ein Problem. Und er denkt, was war ich für ein Blödmann, nur aufs Äußere zu schauen, ja. Und das heißt, ja, wenn eine Frau ein schönes Herz hat und äußerlich auch noch attraktiv ist, ist es natürlich wunderbar. Aber einfach die Gewichtung ist so wichtig, dass ein Mann erkennt, Moment mal, das Innere ist einfach 10-mal wichtiger, ja, viel wichtiger. Und das muss man den jungen Leuten manchmal sagen, weil sie sich sehr schnell einfach vom Äußeren blenden lassen oder von der charismatischen Erscheinung, vom Auftreten und von der Intelligenz, vom Intellekt. Und aber auch das Intellekt ist ja nicht das Entscheidende. Ja, da kann jemand ein hochstehendes Intellekt haben, wenn er kein schönes Herz hat. Ich möchte keinen Partner heiraten, der kein schönes Herz hat, ehrlich. Der Friede steht über allem Denken, und er wird auch die Herzen bewahren. So schreibt der Apostel Paulus den Philippern in Philipper 4, 6 bis 9 folgende Worte. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Wir haben gesehen, das Herz ist noch wichtiger als die Gedanken, weil aus dem Herzen, aus der Gesinnung kommen ja erst die Gedanken. Und jetzt gibt es etwas, was noch über dem Herzen steht. Das ist der Friede Gottes. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört habt und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Sowohl unsere Herzen als auch unsere Gedanken bedürfen der Bewahrung einer höheren Instanz. Und in diesem Fall ist das der Friede Gottes. Und ich empfinde diese Tatsache als absolut wunderschön und einmalig. Gott hätte uns in seinem Wort auch schreiben können, dass unsere Herzen und Gedanken durch einen Zuchtmeister bewahrt werden, der unsere falschen Gedanken sofort mit einer Strafe belegt. So etwas wäre wahrscheinlich der Traum eines jeden Diktators und Despoten, wenn er seinen Untergebenen jedes Mal einen Stromstoß versetzen könnte, wenn jemand etwas denkt, das ihm nicht passt. So könnte er die totale Macht über alle seine Untergebenen behalten. Unser Gott will nicht so regieren. Ja, er nicht. Er will anders regieren. Er will so regieren, dass wir merken, wenn der Friede Gottes da ist, dann ist's gut. Ja. Wie anders verhält sich doch unser liebender Gott und Vater. Sein Bewahrer unserer Herzen und unserer Gedanken ist nichts Geringeres als sein Friede. Und dieser Friede ist höher als alles Denken, als alle Vernunft und als aller Verstand. Er überragt alles vernünftige Denken, wie wir zum Beispiel aus der Übersetzung von Heinz Schumacher ersehen können. Ich weiß nicht, wie viele Menschen immer wieder mal versuchen, ihr eigenes Denken zu analysieren und auch zu bewerten. Aber mein Verdacht ist, dass es sich um eine Minderheit handelt. Dabei wäre eine Analyse des eigenen Denkens fundamental wichtig. Eigentlich sollte jeder erkannt und verstanden haben, dass die Weichenstellungen unseres Lebens mit unserem Denksystem zusammenhängen. Wenn ich mein eigenes Denken immer wieder einmal analysiere, dann stelle ich Folgendes fest. Meine Gedankenverläufe, die verhalten sich manchmal wie ein ungezäumtes Pferd, das mal da und dann wieder dorthin springt. Die Gedankensprünge wiederum entstehen durch eine Kombination aller möglichen Eindrücke und Erinnerungen. Und so kann es zum Beispiel sein, dass ich allein durch einen guten Geruch an einen Menschen erinnert werde, der mir viel Verachtung entgegengebracht hatte, was in mir nachhaltig seelische Schmerzen verursachte. So kann ein an sich guter Geruch in mir eine Gedankenkette der Wut und Bitterkeit auslösen, so dass es mir über eine gewisse Zeit alles andere als gut geht. Es gibt ja ein ganz krasses Beispiel. Eine junge Frau hat sich ein schönes Bad gegönnt und hat sich dann ein Schaumbad gekauft mit Tannennadelgeruch. Sie liegt in dieses Bad, will sich entspannen und dann gibt es eine Panikattacke nach der anderen. Und sie hat echt Probleme und denkt, was ist los? Diese Tannennadeln riechen doch gut. Und erst in einem Gespräch mit einer Psychologin wurde klar, weil sie vor x Jahren in einem Wald, wo es nach Tannennadeln roch, vergewaltigt wurde, hat sich natürlich ganz tief in ihrem Unterbewusstsein dieser Geruch mit einem absolut traumatischen Erlebnis verbunden. Und so ist es auch bei uns. Wir können etwas riechen, wir können etwas hören, wir haben vielleicht, wie sagt man dem, wenn so eine ähnliche Situation wiederkommt, es gibt so ein englischer... Déjà-vu, genau, das wollte ich sagen. Wir haben ein Déjà-vu oder irgend sowas und plötzlich geht es uns schlecht und wir haben keine Ahnung warum. Oder wir fühlen uns schlecht und wir können es nicht feststellen, was ist jetzt passiert? Es ist eigentlich gar nichts, ich kann gar nichts entdecken und trotzdem ist alles eng. Ja. Das heißt, es entstehen manchmal in uns Gedanken, es entstehen Bitterkeit, Wut, vielleicht sogar, und wir wissen nicht einmal genau warum. Anfänglich weiß ich nicht, warum sich jetzt eine schlechte Stimmung in mir breit macht. Und diese schlechte Stimmung löst in mir unter Umständen auch vielleicht eine gehässige Reaktion gegenüber einem Unbeteiligten aus. Ja, das ist mir auch oft passiert. Ich war irgendwie in einer Spannung und nervös und dann hat meine liebe Frau mich irgendetwas gefragt und dann habe ich sie ein bisschen zusammengestaucht und sie sagt, was ist jetzt? Was habe ich Falsches gemacht? Ja, also und ich muss mich natürlich dann nachher entschuldigen, weil einfach ich aus einer inneren Spannung dann eine ganz normale Anfrage, die überhaupt ja kein Problem war, gehässig reagiert habe. Wir kennen diese Beispiele. Manchmal wird mein Denken von so vielen Meinungen und Geistesströmungen überrollt, dass ich dann zuerst einmal nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Dann kommen schier endlose Fragen wie, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Welche Aspekte müssen hier berücksichtigt werden? Inwiefern hat diese oder jene Aussage ihre Berechtigung? Warum sagen einige Christen dies und andere scheinbar genau das Gegenteil? Welche Kritik an meinem Denken oder Lebensstil ist überhaupt berechtigt und welche nicht? Und so weiter und so fort. Plötzlich sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Und man fühlt sich dann manchmal ein Stück weit orientierungslos. Die geistliche Orientierung ist für uns Christen in der Regel ein ganz großes Bedürfnis. Und gerade junge Gläubige wollen immer ganz genau wissen, was richtig und was falsch ist. Sie versuchen sich mit klaren Antworten zu orientieren. Das ist auch nicht schlecht, aber mit zunehmendem Alter werden Sie auch erkennen, dass es nicht immer ein klares Ja und Nein gibt. Ja. Ein Beispiel. Auf die Frage, ob ein Christ Alkohol trinken darf oder nicht, könnte man ja grundsätzlich mit Ja antworten. Aber für einen ehemaligen Alkoholiker wäre es bestimmt ratsam, auf den Alkohol generell zu verzichten. Und wenn ich mit einem ehemaligen Alkoholiker zusammen esse, wäre es ziemlich sicher auch richtig, wenn ich auf Alkohol verzichte, obwohl ich kein Alkoholproblem habe. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, das ist ja das, wenn junge Leute, so 20-Jährige, die fragen mich dann gerne, darf ein Christ das, darf er das? Und das ist normal. Ja, er will sich orientieren und sagen, das darf er nicht und das darf er nicht. Aber mit zunehmendem Alter lernt man dann auch zu differenzieren. Zu dieser Frage, ob ein Christ Alkohol trinken darf, wann er trinken darf und wann er nicht, könnte man ein Gesetz machen, das aus mehreren DIN A4 Seiten besteht und so formulieren, um dann erkennen zu können, wie ich mich in welchen Situationen zu verhalten habe. Oder ich könnte ganz einfach auf dieses Gesetz verzichten und aus der Liebe herausleben. Das ist immer das Entscheidende. Jesus sagt ganz klar, das ganze Gesetz und die Propheten hängen an zwei Geboten. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Es ist genau aus diesem Grunde, weil es manchmal nicht einfach ist, den richtigen Weg, die richtige Entscheidung zu finden, ist es wichtig, dass wir eine Sensibilität für den Frieden Gottes entwickeln. Oft wissen wir nicht, welche Antwort oder welche Entscheidung die richtige ist. Und wenn ich dann für eine Entscheidung den Frieden Gottes spüre, dann ist dies ein ganz wesentlicher Hinweis für die Richtigkeit einer Entscheidung. Man kann natürlich auch da sich wieder den Frieden Gottes einbilden. Man muss einfach ehrlich sein mit sich selber. Wenn man nicht gelernt hat, ehrlich sein mit sich selber, dann führt man sich selber auch in die Irre. Bei mir stand auch eine folgeschwere Entscheidung an und ich habe auch oft über diese Entscheidung gebetet, gerade auch deshalb, weil sich in mir auch immer wieder Gedanken der Verunsicherung breit gemacht haben. Und in einer längeren Prüfungsphase, in der ich dann auch das Wirken Gottes erkannte, wuchs dann immer mehr der Friede Gottes in mir bezüglich meiner folgenschweren Entscheidung, so dass ich sie dann mit einer großen Ruhe im Herzen auch fällen konnte. Der Friede Gottes ist eine so überwältigende und beruhigende Macht, dass er sogar die Sorge eines scheinbar unlösbaren Problems in ein Nichts auflösen kann. Die Sorge, ja, also noch einmal, der Friede Gottes ist eine so überwältigende und beruhigende Macht, dass er sogar die Sorge eines scheinbar unlösen Problems in ein Nichts auflösen kann. Damit ist das Problem unter Umständen noch gar nicht gelöst. Aber man weiß, mein Gott hat sich auf Unmöglichkeiten spezialisiert. Und er macht alles gut, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie ich mir das denke. Die Sorgen haben in unserem Denken manchmal eine enorme Kraft. Es gibt Stunden oder manchmal Tage und Wochen, wo die Sorgen unser Denken so sehr gefangen nehmen, dass man an kaum mehr etwas anderes denken kann. Unsere Gedankenwelt ist dann in ein Sorgengefängnis eingekerkert. Wir können so stark an unsere Sorgen gekettet sein, dass wir jegliche gedankliche Bewegungsfreiheit verloren haben. Es kann manchmal sowas von schlimm sein. Also ich habe auch Wochen erlebt, wo da hat mich die Sorge erdrückt. Ja, da hat mich die Sorge erdrückt. Wir haben in unserem Architekturbüro waren wir eher weniger als mehr erfolgreich. Hatten auch oft finanzielle Probleme und wir standen auch oft an einem finanziellen Abgrund, wo wir dachten, ach, jetzt geht es da nicht mehr weiter. Und habe dann auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Und in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, Herr, wenn du es zulässt, dass unsere Firma in die Insolvenz geht, dann hast du einen anderen Weg für mich. Und dieser andere Weg ist der bessere. Und in dem Augenblick, wo ich sagen konnte, ja, mich hat die Insolvenz der Firma hat mich so sehr belastet, dass ich kaum mehr schlafen konnte. Aber da, wo ich sage, wenn du das zulässt, dann hast du mir nachher vielleicht irgendeine andere Stelle oder einen anderen Weg, der dann für mich besser ist. Und in dem Augenblick hatte ich totale Ruhe. Die Probleme des Geschäfts waren noch nicht weg. Die waren immer noch da. Aber ich hatte Ruhe, weil ich sagte, ich bin in des Herrn Hand und wenn er die Insolvenz herbeiführt, ist das okay. Die Sorgen quälen und lähmen uns und sie halten uns auch davon ab, auf Gott zu schauen. In Bezug auf die Sorgen macht Petrus eine hochinteressante Aussage. Er sagt in 1. Petrus 5, 6 bis 7, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Auf den ersten Blick fällt uns vielleicht der Zusammenhang zwischen der Demut und der Sorge zu wenig auf. In Sorgen sehen wir oberflächlich das Verhalten eines Menschen, der nach der Lösung seiner Probleme sucht und sie nicht findet. Man sieht einen geplagten, ohnmächtigen und hilfsbedürftigen Menschen und man erkennt wohl kaum mangelnde Demut. Also man sieht, der sucht verzweifelt nach einer Lösung, der fühlt sich ohnmächtig. Ja, was hat das jetzt wieder mit Demut oder mangelnder Demut zu tun? Für Menschen ohne ein gesundes Gottesvertrauen gibt es zum Sorgen praktisch fast kaum eine Alternative, eine brauchbare Alternative. Also wenn ich kein Gottesvertrauen habe und ich habe ein Problem, dann wüsste ich jetzt nicht, was es für mich noch für eine Alternative gibt, als intensiv nach der Lösung dieses Problems zu suchen. Und erst wenn ich die Lösung des Problems gefunden habe, dann komme ich vielleicht ein bisschen zur Ruhe, ja, oder vielleicht auch ganz zur Ruhe, aber das nächste Problem steht ja schon wieder vor der Tür. Also für jemand ohne Gottesvertrauen gibt es ja fast keine Alternative zum Sorgen. Wenn ich nach dem Erdbeben als nepalesischer Bergbauer vor den Trümmern meines Hauses stehen würde, unter denen womöglich meine Familie und die Lebensmittelvorräte begraben liegen, würden mich nebst der Trauer und der Verzweiflung auch die Zukunftssorgen zerfressen. Wie soll ich ohne Haus, Vermögen und Lebensmittelvorräte weiter existieren können? Wie kann ich mich in einer Woche noch ernähren und wie soll ich einen Winter ohne Haus in Nepal überstehen? Es gibt wohl kaum einen Mensch, der nicht verstehen kann, dass ein solcher Bergbauer von einer kaum zu ertragenden Sorgenlast gequält wird. Also wir klagen hier ja auf einem ganz hohen Niveau. Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen. Also wenn es uns so richtig schlecht geht und wir uns Sorgen machen wegen der Zukunft, dann denkt doch einfach mal eine Stunde, zwei nur an diesen nepalesischen Bauern, der jetzt im Erdbeben sein ganzes Hab und Gut verloren hat. Und versetzt euch mal in diese Lage hinein. Der weiß, irgendwann kommt dann der Winter wieder und ich habe dann kein Haus vielleicht. Ich weiß, meine Vorräte sind zur Neige und ich bin darauf angewiesen, dass die Hilfsorganisationen mich ernähren, wenn die überhaupt zu mir kommen und sie herschaffen. Und wie geht es dann nachher weiter? Es ist einfach die absolute Horrorvorstellung. Und man begibt sich vielleicht nicht so gerne in solche Horrorvorstellungen hinein, aber manchmal tut es einfach ganz gut, wenn man mal sich so in diese Situation hineinversetzt, weil man dann sagt, wow, ich habe das Vorrecht, in meine Küche zu gehen, Glas Wasser unter den Hahn auf, es kommt frisches Wasser raus und ich darf das trinken. Ja, ich muss nicht verzweifelt nach Wasser suchen. Ist doch ein riesiger Luxus. Für uns ist sowas von normal geworden. Ja, wir haben das einfach selbstverständlich. Also wenn man da einfach mal mit dankbarem Herzen das Glas Wasser unter den Hahn, ja, das ist schon mal ist schon auch etwas Besonderes. Das verändert ein Stück weit auch unser Denken. Ein solcher Zustand könnte ich wahrscheinlich nur durch ein ganz großes Gottesvertrauen ertragen. Das Vertrauen darauf, dass Gott mich Schritt für Schritt führt und mich Tag für Tag versorgt, was aber einen Hunger nicht unbedingt ausschließt. Also der Apostel Paulus, der ja ein großes Vertrauen in Gott hatte, hatte auch Tage erlebt, wo er Hunger gehabt hat. Ob mein jetziger Glaube dafür ausreichen würde, das zu ertragen, was jetzt ein nepalesischer Bauer erträgt, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, wenn so eine Situation kommt, dass Gott mir diesen Glauben geben kann. Der genannte Fall ist natürlich ein Extrembeispiel, wo jeder Mensch das übermäßige Sorgen auch verstehen kann. Aber betrachten wir einmal unser normales alltägliches Sorgen. Was hat Sorgen mit mangelnder Demut zu tun? Wer sorgt, sucht mit seinen eigenen Mitteln nach der Lösung eines vermeintlichen Problems. Normalerweise ist es ja so, dass sobald wir ein Problem orten, wir sofort alle unseren eigenen Möglichkeiten abchecken, um das Problem aus unserer Gedankenwelt zu vertreiben. Also es ist so, wenn ich ein Problem orte und dann checke ich mal ab, was gibt es da für Lösungsmöglichkeiten und dann merke ich, aha, mit dem und dem kann ich dieses Problem lösen, dann habe ich Ruhe über diesem Problem und dann belastet es mich, weil ich eine Lösung in Sicht habe. Das ist ein ganz normales Verhalten, das wir alle an den Tag legen, sobald etwas kommt. Und jetzt geht es auch ein Stück weit darum, also wenn ich jetzt zum Beispiel Krebsdiagnose habe, dann kann ja die erste Möglichkeit sein, oh, was gibt es für Operationsmöglichkeiten, was ist der beste Professor, der mich operieren könnte, welche Chemo ist die beste, oder soll ich eine alternative Option, oder man checkt alle Optionen durch. Und wir dürfen ja die Optionen durchchecken, aber ich finde, wir sollten die Priorität dahin setzen, dass wir sagen, Herr, ich habe jetzt eine schlechte Diagnose, ich komme jetzt zuerst zu dir. Zuerst. Einfach zuerst. Ich gehe jetzt nicht zuerst zu den Ärzten. Nicht zuerst studiere ich nach und google im Internet, was gibt es für alternative Möglichkeiten, um diesen Krebs zu bekämpfen, sondern ich komme jetzt einfach zuerst zu dir. Und wenn ich in dir Ruhe und Frieden gefunden habe, dann zeigst du mir auch, welchen Arzt ich konsultieren darf oder welche Behandlungsmethode ich dann vielleicht mich entscheiden kann für welche Behandlungsmethode. Aber immer zuerst zu ihm. Und ich fand es immer so beeindruckend, als mein Opa, der hat ja nicht nur das Essen gesegnet, sondern wenn er Medikamente einnehmen musste, hat er die Tabletten so auf der Hand gehabt und hat gesagt, Herr, ich möchte jetzt diese Tabletten segnen in deinem Namen. Ich danke, dass du die gesegnet hast und dann nimmt er sie ein. Er durfte Medikamente gebrauchen, aber er hat sie mit Glauben verbunden. Versteht ihr? Das ist das Entscheidende. Nicht, dass wir unser Vertrauen in die Medikamente setzen, sondern nur in Gott. David hat sein Vertrauen nicht in die Steinschleuder gesetzt. Er hat sein Vertrauen nur in Gott gesetzt, aber er hat die Steinschleuder gebraucht. Wir dürfen die Dinge gebrauchen, aber nicht auf sie vertrauen. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Wir denken, man könne am allermeisten auf sich selbst vertrauen. Das ist so unsere Grundhaltung. Ich kann eigentlich nur mir selbst vertrauen. Denn ich weiß, was für mich selbst am besten ist. Und das ist sowas von blöd, ja. Das ist sowas von blöd. Wir meinen, wir wüssten, was für uns am besten ist. Er weiß viel besser, was für uns am besten ist. Und wir denken, für uns ist am besten, wenn ich immer ein angenehmes Leben habe, möglichst keine Sorgen, wenn ich das Leben genießen kann, wenn ich glücklich bin, wenn alles rund läuft, dann ist das das Beste für mich. Aber die geistlichen Entwicklungsprozesse, die durchlaufen wir leider nicht dann, wenn es uns immer gut geht. Ja, die durchlaufen wir eben gerade in den Tiefen. In den Tiefen, da werden wir barmherzig, da bekommen wir ein Verständnis für unsere Mitmenschen. Da lernen wir aus der Abhängigkeit Gottes zu leben. Das sind eigentlich aus geistlicher Sicht die Höhepunkte unseres Lebens, unsere Tiefen. Wisst ihr, bei Gott ist eigentlich fast alles spiegelverkehrt. Ja, fast alles spiegelverkehrt. Da, wo wir schwach sind, kommt seine Kraft zur Vollendung. Da, wo wir am Ende sind und ein zerbrochenes Herz haben, gibt er uns ein neues Herz. Da, wo wir ohnmächtig sind und unser ganzes Vertrauen in die Allmacht Gottes setzen, können wir Dinge bewegen und bewirken durch den Glauben, durch seine Kraft, die man als natürlicher Mensch absolut nicht kann. Es ist fast alles verkehrt. Paulus sagt, das, was mir früher Gewinn war, achte ich heute als Verlust. Und ich sage jetzt noch weiter, das, was ich früher als Verlust achtete, dass ich schwach werden kann, das ist mir heute Gewinn. Wir wissen überhaupt nicht aus uns selbst, was gut ist für uns. Es ist so schön, wenn wir als Kinder Gottes zu ihm kommen können und sagen, Abba, lieber Vater, mein lieber Papa im Himmel, du weißt viel besser, was für mich gut ist, als ich. Und darum darf ich mich ganz dir anvertrauen. Es ist eben nicht so, dass ich sagen kann, nur ich selbst weiß, was das Beste für mich ist. Nur ich kann mich auf mich selbst verlassen. Alle anderen denken ja, wie ich, in erster Linie an sich selbst. Und darum kann ich mich auch am allermeisten nur auf mich selbst vertrauen. Und diese Grundhaltung überträgt man dann auch an Gott. Ja, Gott will einfach, dass wir endlich mal seinen Anforderungen genügen. Und wenn wir ihm nicht genügen können, dann lässt er uns einfach in die Hölle fahren. Auch ihm kann ich nicht recht vertrauen. Das ist so ein Denken, das uns der Satan einflüstern will. Und diese Grundeinstellung projizieren wir dann auf Gott. Im tiefsten Inneren unserer Seele zweifeln wir manchmal daran, ob es Gott wirklich gut mit uns meint. Und wir haben es gestern gesehen, wenn wir die Schicksale, die Gott Gläubigen zumutet, wenn wir die sehen, dann haben wir aufgrund dieser Schicksale das Gefühl, meint jetzt Gott wirklich gut mit uns? Und wir berücksichtigen zu wenig, dass gerade die Gläubigen, die eben so schweren Schicksalen ausgesetzt sind, von Gott in einer ganz wunderbaren Art und Weise getragen werden, durchgetragen werden. Wir sind manchmal unsicher, ob wir uns auf ihn wirklich verlassen können. Da ich es mit mir selbst gut meine, verlasse ich mich doch am besten auf mich selbst. Der Satan flößt mir fortwährend ein, dass sich das Selbstvertrauen bis jetzt am meisten bewährt hat. Ja, Selbstvertrauen, so ein schönes Wort. Ja. Und wird ja in der Psychologie vielleicht auch immer wieder Selbstvertrauen, du musst ein gesundes Selbstvertrauen haben. Aber das Wort an sich ist ja schon eine Katastrophe. Man vertraut in erster Linie nur auf sich selbst. Ich kann natürlich jungen Leuten, kann ich unmöglich Selbstvertrauen wegnehmen. Also ein junger Mann oder eine junge Frau, die noch einen ganz kleinen Glauben in Gott hat, da kann ich nicht sagen, du kannst jetzt sein Selbstvertrauen total in den Eimer werfen. Ja? Parallel zum Abbau des Selbstvertrauens muss unbedingt das Gottvertrauen wachsen. Sonst wird das eine Katastrophe. Ja, dann landet man in der Depression. Ich mache das so, ich habe einen jungen Mensch, der hat vielleicht am Anfang seines Lebens hat ein großes Selbstvertrauen und wenn er im Glauben steht, dann fällt dieses Selbstvertrauen mit der Zeit ab und am Schluss ist es auf einem Nullpunkt. Paulus kam an diesem Nullpunkt, als er gesagt hat in 2. Korinther 1, auf dass wir nicht auf uns selbst, also die sind am Leben verzweifelt, Paulus ist am Leben verzweifelt, auf dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt. Das heißt, in dem Augenblick, wo der Glaube ins Leben kommt, sollte das Gottesvertrauen wachsen, ja, und am Ende des Lebens sollten wir 100% Gottesvertrauen haben und 0% Selbstvertrauen. Aber wenn ich so wenig Gottvertrauen habe, kann ich natürlich einem jungen Menschen, der hier ist, kann ich nicht sagen, du kannst dein Selbstvertrauen total vergessen. Was passiert? Er fällt da runter und ist dann völlig haltlos. Wir müssen auch hier Weisheit haben. Also wenn ich für mich erkannt habe, ich habe mein Ziel, 100%iges Gottvertrauen zu haben und 0%iges Selbstvertrauen, das ist mein Ziel. So weit bin ich heute noch nicht. Dann kann ich dieses Ziel nicht einfach auf junge Leute überbürden und sagen, du vergiss dein Selbstvertrauen. Ich sage, dass Gott, dein Gottesvertrauen muss so sehr wachsen, dass das dann mal irgendwann auf 100% ist. Ja? Dann ist dein Selbstvertrauen auf 0. Ja? Wer die Lösung eines Problems sich selbst mehr zutraut als dem allmächtigen Gott, ist schlicht und einfach hochmütig. Es ist so. Wenn ich mir die Lösung selber mehr zutraue als dem allmächtigen Gott, bin ich hochmütig. Wer seine Sorge auf Gott wirft, demütigt sich, indem er die ideale Lösung seines Problems nicht sich selbst zutraut, sondern Gott allein, um gleichzeitig im Vertrauen daran festzuhalten, dass Gottes mächtige Hand die allerbeste Lösung für das eigene Problem bereithält. Also, ich darf es nochmal sagen, wer seine Sorge auf Gott wirft, demütigt sich, indem er die ideale Lösung seines Problems nicht sich selbst zutraut, sondern Gott allein, um gleichzeitig im Vertrauen daran festzuhalten, dass Gottes mächtige Hand die allerbeste Lösung für das eigene Problem bereithält. Dabei müssen wir aber auch immer daran festhalten, dass unser himmlischer Vater nicht alle unsere Wünsche erfüllt und wenn er einen Teil unserer Wünsche eben nicht erfüllt, dann hat er immer etwas Besseres vor. Das ist für mich so ein wunderbarer Satz geworden. Wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, dann hat er etwas Besseres vor. Also ich habe einen Wunsch und der Wunsch mag vielleicht auch durchaus berechtigt sein und ist auch an sich nicht böse oder schlecht. Und jetzt geht dieser Wunsch nicht in Erfüllung. Und dann ist man ja mal wahrscheinlich zuerst ein bisschen frustriert und ernüchtert. Aber wenn man dann im Glauben sagen kann, aha, du hast jetzt das nicht geschenkt, jetzt hast du noch was Besseres vor, ich bin schon mal gespannt, was deine bessere Lösung ist. Ist schon, da kommt wieder der Glaube hinein, ja?
Ja, kann das bessere lebenslange Einsamkeit sein? Oder
was, lebenslange?
Lebenslange Einsamkeit, kann das das Bessere sein? Wenn er den Wunsch nach Partnerschaft nicht mehr findet. Oder kann der Tod das Bessere sein?
Also die lebenslange Einsamkeit, das ist ja eine, wie soll ich sagen, es ist ein ganz schweres Leiden. Und ich weiß von Menschen, die mir berichtet haben, die Jahre darunter gelitten haben und die aber ganz bewusst sich auf Gott ausgerichtet haben und in eine ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott gekommen sind, dass sie sich vielleicht äußerlich ein Stück weit noch einsam gefühlt haben, aber in diesem innigen Liebesverhältnis mit Gott so erfüllt sind, dass sie sagen, diese Beziehung ziehe ich jeder Partnerschaft vor. Also man kann auch da Gott etwas zutrauen, ja, das noch weit besser ist. In diesem Zusammenhang vielleicht auf das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus hinweisen. Der reiche Mann war sehr begütert, war gesund, er konnte sich alles leisten. Der arme Lazarus war krank, er hatte ein Leben lang Mangel bis zu seinem Tod. Und wenn wir diese beiden Schicksale bis zum Tod miteinander vergleichen, dann müssen wir sagen, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Jetzt wissen wir aber, wie es nachher weiterlief. Der Herr Jesus erzählt, wie der arme Lazarus in den Schoß Abrahams kommt und der reiche Mann in einen Zustand, wo er leidet. Und dann, wenn ich die Frage an euch stelle, wenn ihr das Schicksal vor dem Tod und nach dem Tod zusammennehmt und ich euch frage, welches Schicksal hättet ihr dann gerne? Also, wer langfristig denkt, würde sagen, armer Lazarus, wäre mir doch lieber. Und ich weigere mich, Schicksale von Menschen nur aus dem Aspekt des gegenwärtigen Lebens zu vergleichen. Weil wenn ich das Leben nach dem Tod nicht mit einbeziehe, dann sehe ich nur himmelschreiende Ungerechtigkeit. Also der Vergleich mit dem reichen Mann und dem armen Lazarus, da muss ich sagen, das ist die absolute Katastrophe. Warum lässt Gott den ein ganzes Leben lang darben und der andere lebt da in Saus und Braus? Ja? Nochmal etwas zu der Einsamkeit. Es gibt ganz viele Ehepartner, die sind total einsam. Ja. Und ich frage mich dann schon, was besser ist. Ob man Single ist oder ganz einsam in einer Ehe. Und ich kenne auch alleinstehende Frauen, die haben gesagt, seit ich einfach mit meinem Herrn so eine innige Gemeinschaft habe, ist mein Leben erfüllt und ich beneide keine Frau, die irgendwie verheiratet ist und dann in der Ehe einsam ist und nicht verstanden wird. Aber sie haben irgendwie die Gabe der Ehelosigkeit und ich merke auch, es gibt Leute, also die Leute, die diese Gabe der Ehelosigkeit haben, die leiden nicht groß unter der Ehelosigkeit, aber es gibt Leute, die sehnen sich extrem nach einem Partner und das ist für die ein echt schweres Leiden, zu sagen, ja, ich bin jetzt ehelos oder ich will mich darauf einstellen, vielleicht ehelos zu bleiben bis ins hohe Alter. Ich meine, was ich immer wieder auch höre ist, und dass Leute, die gesagt haben, ich habe jetzt ein Ja dazu, auch alleine zu bleiben, dann geht's manchmal nicht lange und dann finden sie einen Partner. Das ist so ein interessantes geistliches Gesetz, dass wenn man eine Sache loslassen kann, das ist nicht immer so. Ja, ich will da kein ein Standard draus machen, aber es ist oft so, wenn man eine Sache richtig loslassen kann, dass man dann plötzlich wieder oder plötzlich einen Partner findet. Wenn wir viele Probleme haben, dann nehmen die Sorgen normalerweise einen großen Raum ein und unsere Blickrichtung lässt sich dann sehr schnell gefangen nehmen, so dass wir kaum mehr auf etwas anderes als auf die Sorgen schauen können. Es lässt sich auch sehr gut mit der Situation vergleichen, wo Petrus auf dem Wasser gehen durfte. Ihr kennt die Stelle Matthäus 14,30. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und er fing an zu sinken, schrie und sprach, Herr, rette mich. Petrus sah ein Problem auf sich zukommen. Und das Problem fesselte ihn so stark, dass er vergaß, wieder auf den Herrn zu schauen. Er schrie dann zum Herrn und das war auch gut, ja, der Herr hat ihn ja dann auch gerettet. Aber ganz wichtig ist, wenn so eine Problemwelle auf uns zukommt, dass wir dann nicht den Blick auf die Welle, auf die Problemwelle behalten, sondern wieder auf den Herrn schauen und sagen, Herr, ich schaue auf dich, du bist der Meister meines Problems. Ich habe noch keine Lösung, aber du bist der Meister meines Problems. Wenn er mir sagt, wenn Jesus mir sagt, gehe über das Wasser, dann kann ich über das Wasser gehen. Wenn er mir sagt, wecke diesen Toten auf, dann werde ich einen Toten aufwecken können. Entscheidend ist aber, dass ich ihn vor Augen habe und nur das tue, was er sagt. Leider lassen wir uns immer wieder von allen möglichen und unmöglichen Dingen ablenken. Und diese Dinge fesseln uns dann manchmal so sehr, dass wir dann kaum mehr den Blick abwenden können. In diesem Fall haben wir einen falschen Fokus, so dass wir uns dann auch völlig gelähmt fühlen. Vielleicht, also ich glaube, ihr alle könnt euch noch erinnern an den 11. September 2001. Die meisten Menschen wissen noch genau, was sie an diesem Nachmittag getan haben. Es passiert etwas Unglaubliches, ja, und dann ist es ja so, dass wir in diesem Unglaublichen dann, wir hören Nachrichten, wir schauen die Tagesschau und denken, was, wie geht es jetzt weiter und wir wollen wissen, was ist da genau der Hintergrund und unser Fokus ist dann so auf das, dass wir gesetzt, dass wir dann wirklich in der Gefahr stehen, auf den Herrn, nicht mehr auf den Herrn zu schauen. Und ich sage euch, in den nächsten Jahren passieren noch schlimmere Dinge als der 11. September. Und wenn wir heute uns schon darin mühen, sofort den Blick auf den Herrn. Klar dürfen wir dann auch die Tagesschau schauen, aber bitte schaut die Tagesschau mit dem Bewusstsein, ich gehöre diesem Herrn, der die ganze Welt in seinen Händen hält. Die 10 Kundschafter sahen die Riesen im Lande Kanaan sowie ihre gewaltigen Festungen. Wir wissen, das Volk Israel war in der Wüste, es wurden 12 Kundschafter ausgesandt, die sollen schauen, wie es aussieht in diesem Land, und dann waren alle überwältigt, da waren Riesen, ja, die waren wahrscheinlich 3 Meter groß wie Goliath und so eine 3 Meter hohes Kampfmonster. Wenn man das vor sich hat, dann hat man das Gefühl, keine Chance. Und dann sieht man die riesigen Festungen und dann sieht man das, die eigenen Möglichkeiten. Man hat keine Belagerungstürme, nichts und niemand. Und 10 sagen, das ist unmöglich. Und sie haben auch recht, wenn sie auf ihre eigene Kraft schauen. Mit ihren eigenen Kräften können sie diesen Riesen unmöglich widerstehen. Da haben sie recht. Aber was haben Josua und Kaleb anders gemacht? Die beiden haben gesagt, Moment mal, ihr Lieben, wir haben einen Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, der uns durch das Schilfmeer hindurch geführt hat. Und dieser Gott ist auch in der Lage, mit diesen Männern, mit diesen Kriegsmonstern fertig zu werden. Sie haben nicht auf das geschaut, was vor Augen war. Nicht diese Riesen, diese Festungen, die man aus menschlicher Sicht unmöglich einnehmen konnte. Und übrigens ist es auch so, je mehr wir uns, und macht das bitte nicht so oft, je mehr wir uns mit der Finsterniswelt auseinandersetzen, da sehen wir Geistesmächte, da sehen wir Engelfürsten, da sehen wir dämonische Engel, die haben so eine gewaltige physikalische Kraft, dass wir eigentlich sagen müssen, wir haben keine Chance gegen die, unseren Kampf zu bestehen und gegen Satan schon gar nicht. Ja, das ist richtig. Ich habe keine Chance. Ich würde, wenn ich gegen so einen Dämon kämpfen müsste, wäre ich innerhalb kürzester Zeit platt. Aber ich habe den allmächtigen Gott auf meiner Seite. Und mit diesem kann ich selbst den Satan überwinden. Aber bitte, wenn ich das jetzt sage, nicht mit meiner Kraft, ich habe keine Chance gegen ihn. Null! Null! In Christus besiege ich ihn oder habe ich ihn besiegt. Aber nur in Christus. Nur in ihm. Also, das ist ja das Schlimme, dass manchmal wir Gläubige noch ein bisschen auf unsere eigene Kraft vertrauen. Petrus dachte natürlich auch, ich will meinem Herrn treu bleiben. Und wenn ich für ihn sterben müsste, ich werde ihn nicht verleugnen. Das war seine tiefste Absicht. Das war seine tiefste Absicht. Aber ich bin überzeugt, er hat noch ein bisschen mit seiner eigenen Kraft gerechnet. Er hat gedacht, ich habe die Kraft, meinem Herrn treu zu bleiben. Und dann kommt die Lektion. Du hast überhaupt keine Kraft. Wenn du die Kraft nicht von oben hast, wirst du den Herrn dreimal verleugnen. Und dann hat er bitterlich geweint. Und ich traue mir überhaupt nichts zu. Keine Sekunde. Gegen die Finsternismasse habe ich keine Chance. Null. Aber ich habe den allmächtigen Herrn auf meiner Seite. Und wenn ich mein ganzes Vertrauen nur auf ihn setze, kann ich auch die Finsterniswelt überwinden. Ich sage das mit einem inneren Zittern. Ich sage das nicht mit dem Bewusstsein, ja, ich kriege dann das schon irgendwie hin. Sondern eben nicht. Ich weiß ganz genau, dass ich keine Chance habe. Wo mit ihm? Wenn er mich stützt, wenn er mit seinem Glauben in mir kämpft, dann geht's. Ja? Man hat ihn voll auf seiner Seite. Ich meine, wir alle haben noch dunkle Flecken. Natürlich ist es so, dass wenn uns etwas bewusst wird, da haben wir auch gestern darüber gesprochen, wenn uns etwas bewusst wird, was nicht in Ordnung ist, dass wir das wirklich Gott hinlegen und sagen, Herr, da habe ich einen dunklen Fleck, ich möchte das bereinigt werden. Es ist uns vieles ja nicht bewusst. Aber das, was uns bewusst wird, ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir das mit Gott in Ordnung bringen. Aber wir haben ihn auf unserer Seite. Und wenn wir ihm vertrauen, dieses Vertrauen wird nicht zu Schanden. Aber Petrus hatte noch ein Stück weit auf seine eigene Kraft vertraut. Er hat ein Stück weit darauf vertraut, ich habe dann die Kraft, ihm treu zu bleiben. Ich weiß ganz genau, wenn ich auf dem Foltertisch lande, da geht es keine halbe Minute und ich kann ihm nicht mehr treu sein. Keine halbe Minute. Das geht ratzmatz ist das weg. Ich habe keine Chance. Aber ich hoffe darauf, dass er das kann in mir.
Dass wir nie auf dem Foltertisch sind.
Ja, das wünsche ich keinem. Mir auch nicht. Aber ich traue mir da null Treue zu. Null. Aber er kann die Treue bewirken. Ja. Und darum ist es völlig leichtfertig, wenn wir die Finsterniswelt unterschätzen und denken, wir können die schon irgendwie mit unserem Intellekt und mit unserer geistigen Stärke besiegen. Wir haben keine Chance. Aber es ist eben auch falsch, wenn wir sagen, wir sind denen so hilflos ausgeliefert, dass ich sowieso im Verderben lande. Die werden mich sowieso überringen. Dann trauen wir dem Bewahren unseres Gottes nichts zu. Ja? Dann ist unser Glaube klein. Wir sehen nur auf unsere eigene Kraft. Und dann sehen wir die Welle und dann sinken wir. Wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann trägt er uns durch. Und darum führt uns Gott auch in Versagen hinein und in Schwachheit, damit wir uns auch ein Stück weit selber erkennen. Also ich glaube, wir können nicht mit unserem Intellekt alle unsere Schwachheiten evaluieren. Das kriegen wir nicht hin.
Also er war eigentlich ganz sicher, er wird ihn nicht verraten.
Ja, das sagt er ganz einfach. Und das war ein echter Herzensentschluss. Ganz echt. Also da zweifle ich nicht dran, dass er das nur einfach so geplappert, sondern das war sein Entschluss. Aber noch ein bisschen auf sich selbst vertrauen. Ich krieg das hin. Nein, du kriegst gar nichts hin. Und ich weiß, ich krieg auch gar nichts hin. Ich werde es nie schaffen, wenn ich auf mich selber vertraue. Nie. Keine Chance. Ja, lieber himmlischer Vater, ich möchte möchte dir herzlich danken, dass wir das große Vorrecht haben, alle unsere Sorgen auf dich zu werfen und dass wir uns demütigen dürfen unter deine gewaltige Hand, die ja alles in Händen hält. Und dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Und ich bitte dich, dass du uns allen Gnade gibst, unseren Blick auf dich zu werfen, damit wir im Aufblick zu dir zur Ruhe kommen können und verwandelt werden können in dein Bild. Amen.